Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 3.9.2024. Willkommen zur 303. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Ja, wir haben heute 3 bis 4 Themen. Ich werde dann ein Thema entfernen oder eben auch nicht. Also wir haben heute 3 Themen. Also wir haben heute 4 Themen. Wirtschaft und die Wahlergebnisse. Jetzt muss ich das alles drin lassen, damit die Komik verständlich wird, ne? Ach ja, also die Wirtschaft und die Wahlergebnisse. Ich glaube, Hanna, ich bin mal gespannt, was du da draus machst. Buy now, pay later in Südostasien, das ist ein mich sehr interessierendes Thema. Dann der Habeck-Komplex, Klammer auf, Netzentgelte. Es tun sich Abgründe auf, große Abgründe und gegebenenfalls noch Chinas 20 Punkte. Rettungsplan, und da habe ich tatsächlich 20 Punkte, das wird also etwas länger dauern, falls wir da hinkommen. In dem Sinne, schnell zu den allgemeinen Hinweisen. Also ich bin ja theoretisch ab morgen ist mein letzter Arbeitstag und dann bin ich im Urlaub, aber ich bin nicht wirklich im Urlaub, zumindest die ersten paar Tage nicht. Das heißt also, ich werde höchstwahrscheinlich 2 Mikrogespräche jetzt noch schneiden müssen und eine Buchbesprechung. Und die werden dann im Lauf meines Urlaubs ausgespielt, diese 3 Geschichten. Wobei ich das Mikrobuch recht schnell veröffentlichen werde, sowie ein Mikrogespräch, weil ich das Mikrobuch einfach mal im Sinne auch der aktuell laufenden Diskussion, wir kommen gleich dazu, ne, die Wahlergebnisse, tatsächlich dieses Mal sehr passend finde und wir stellen das dann gleich frei für alle. Ich muss da mal gucken, wie da genau die Zeitschiene ist, weil ist ja aktuell das aktuell. Ne? Also im Urlaub kommt jedenfalls was. Ihr werdet nicht verhungern oder eure Ohren werden nicht erlahmen. Ansonsten haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de. Da müsste man kostenpflichtig abonnieren, wenn man es lesen will. Und micronews.de, die werden immer frei bleiben. Wir freuen uns aber über Abos, die quasi unterstützen, dass wir zu Ghost gewandert sind. Und wir müssen bei micronews.de auch mal wieder was schreiben. Hatte da auch vorhin eine Idee, die mir jetzt schon wieder verloren gegangen ist. Naja, so ist das. Mikropremium jedenfalls, ihr hört ja den neuen Trailer, wir sind darauf angewiesen oder wir freuen uns auch sehr, wenn ihr Premium, Spenden, Daueraufträge und sonstiges an uns sendet. Gerade die Abos waren ja dieses Jahr eher rückläufig, deswegen rufen wir gerade mal wieder etwas verstärkt dazu auf. Ansonsten könnt ihr uns Lob, Kritik und Hinweise per E-Mail senden, das ist dann mh@mikroökonom.de. Ich verteile das dann weiter, das Lob. Und die Kritik bearbeite ich. Und ihr findet uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Wobei ich immer das Gefühl habe, am besten funktioniert Reddit. Meine Meinung. Worüber sprechen wir heute nicht, Hanna? Das ist ja alles deins. Ich habe damit gar nichts zu tun.
Also Christian Lindner, der auf einmal findet, man muss jetzt mehr Aktionen in der Ampel machen. Dass ihm das auch aufgefallen ist, dafür braucht man nicht extra sprechen. Und Markus Söder, der sagt, die Grünen sind schuld, ist ja auch nichts Neues. Deshalb brauchen wir über beides nicht viele Worte verlieren.
Ja gut, aber Christian Lindner ist schon schuld an den Grünen, das muss man ja auch mal sagen.
Das stimmt und dass er überhaupt noch traut, sich was zu sagen, wenn die Tierschutzpartei schon vor ihm gelandet ist, ist ja allein schon ein Wunder.
Und damit
würde ja erstmal eine Woche meine Klappe halten.
Und damit wären wir bei Hannas Thema, die Wirtschaft und die Wahlergebnisse. Was sagt denn die Wirtschaft zum Herrn Lindner?
Also wir haben ja heute ein bisschen darüber gechattet, ob man zu den Wahlergebnissen Thüringen und Sachsen, ob wir dazu was beizutragen haben, weil letztlich können wir natürlich ausdrücken, dass es uns schockiert, wir darüber entsetzt sind und man vielleicht was hätte anders machen sollen in den konservativen Parteien.
Stopp mal, ich bin nicht entsetzt und schockiert und überrascht, das ist alles.
Nee, überrascht habe ich nicht gesagt, aber natürlich ist es trotzdem schrecklich und natürlich kann man auch sehen, dass die Union sich vielleicht etwas konstruktiver hätte verhalten können in den letzten Wochen und Monaten. Aber das ist ja nicht unser Feld. Also die Analyse von Wählerwanderungen und den Themen, die den Wahlkampf geprägt haben, das ist ja jetzt nicht unser Feld. Deshalb habe ich ein bisschen überlegt, was wir dazu beitragen können. Und tatsächlich gab es eine ganze Reihe von Artikeln, die, glaube ich, alle auf dem gleichen Reuters-Material basieren, nämlich einem Interview mit Monika Schnitzer und einem mit Marcel Fratscher, die jetzt nicht an der gleichen Seite des ökonomischen Spektrums stehen, sagen wir mal. Und manche haben auch noch Hüter vom IW zitiert, muss man dazu sagen, die wohl interviewt worden sind und die recht einhellig gesagt haben, ja, also aus Sicht der Wirtschaft, der Unternehmen und der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland muss man diese Wahlergebnisse auch sehr beängstigend finden am Ende. Mit vor allem dem Fokus auf, wie attraktiv sind die ostdeutschen Bundesländer für Fachkräfte. Sowohl zugewanderte Fachkräfte als auch junge, gut ausgebildete Menschen aus Westdeutschland, muss man ja auch sagen, die möglicherweise eben in Ostdeutschland gebraucht werden und die sich vielleicht dreimal überlegen, dahin zu ziehen. Und die Artikel, die ich verlinkt habe, sind so ein bisschen, greifen etwas verschiedene Teilaspekte dessen auf, also ziehen alle aus diesen Interviews etwas verschiedene Botschaften raus. Eben das eine ist die Frage, wie ist der Wahlkampf geführt worden? Da eben die Notion auch, letztlich ist auch nicht über die ostdeutsche Wirtschaft gesprochen worden im Wahlkampf, sondern es ist über Zuwanderung, was ja ein Bundesthema ist, und über andere Klimapolitik, jeweils also Bundesthemen oder sogar europäische Themen in manchen Punkten, wie eben Migration oder Asylrecht. Und das hat den Wahlkampf geprägt, obwohl es überhaupt nicht lokal entschieden werden kann und auch durch die Landesregierung nicht nennenswert beeinflusst werden kann. Das ist so der eine Punkt, dass Sie sagen, hätte man im Wahlkampf deutlicher gesagt, was brauchen wir eigentlich, um die ostdeutsche Wirtschaft zu stärken, hätte man als Union oder auch zum Beispiel als Linke deutlicher machen können. Gerade wir in Ostdeutschland, die sinkende Bevölkerung haben und eine relativ alte Bevölkerung, brauchen besonders dringend, dass wir attraktiv sind für Fachkräfte. Dann der Aspekt, dass eben viele Unternehmen ohnehin schon erhebliche Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden, Fachkräfte zu finden, weil schon jetzt Leute abwandern. Und dann eben noch die Frage, wie attraktiv ist es für Unternehmen, sich anzusiedeln? Also wir haben ja in jüngerer Zeit Ansiedlung von Solaranlagen in Fertigung und von Halbleiterfertigung. Und da ist eben die Frage, kann man die überhaupt betreiben, wenn einem die Arbeitskräfte fehlen? Wie attraktiv ist es für andere Unternehmen, das als Standort zu wählen? Und wie wichtig ist es umgekehrt für die Länder, das als Standort zu haben? Und dann auch die Frage von Planbarkeit. Also was muss man jetzt erwarten von dieser Landesregierung? Wie planbar kann man Investitionsentscheidungen treffen bei dem Klima, was da möglicherweise folgt? Und wie lange wird auch die Regierungsbildung dauern? Also wie lange sitzt man jetzt vielleicht in einem Loch und weiß nicht, was einen erwartet, weil ja absehbar die Regierungsbildung in beiden Ländern sehr schwierig werden wird, weil am Ende wird sich die CDU mit BSW und Linkspartei einigen müssen, möglicherweise auf irgendeine Form von Tolerierung oder Minderheitenregierung, weil die AfD zumindest in Thüringen ja eine Sperrminorität hat und auch in Sachsen man im Prinzip alle anderen Parteien koalieren müssen, damit es funktioniert. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Voraussetzung, wo jetzt auch eine lange Stagnation am Ende zu erwarten ist. Das sind so die verschiedenen Aspekte, die in den unterschiedlichen Artikeln unterschiedlich stark genannt werden. Dann eben auch dieser, so ein bisschen, also Monika Schnitzer formuliert auch einen Rat, eben abzuwarten, nicht gleich vorherige Entscheidungen zu treffen, zu gucken, wie die Regierungsbildung aussieht. Und es gab ja, das muss man auch sagen, von vielen Unternehmen im Vorfeld klare Wahlempfehlungen. Also viele ostdeutsche Unternehmen haben sich im Vorfeld sehr klar für Vielfalt positioniert, haben zum Teil auch wirtschaftlich einige Einbußen hingenommen. Gerade Wirth sagt, sie haben erhebliche Verluste gehabt, dafür, dass sie sich sehr klar gegen die AfD positioniert haben und haben darunter gelitten am Ende lokal. Trotzdem würden sie es wieder machen oder haben sich eben dieser thüringischen Initiative Wirtschaft für Vielfalt angeschlossen, weil sie eben sagen, ja, wir brauchen unbedingt Fachkräfte, wir brauchen ein vielfältiges Thüringen, um attraktiv zu sein für junge Leute und für gut ausgebildete junge Leute. Das ist sozusagen so der Komplex, dass eben sich viele Unternehmen auch schon kritisch geäußert haben. Michael Hüter sagt das auch recht klar aus der Perspektive des unternehmensnahen Wirtschaftsforschungsinstitutes, dass es eine erheblich schlechte Stimmung dort in der Wirtschaft gibt. Und dann wird auch noch jemand vom Verband der Technikunternehmen interviewt, der sagt, wir wissen überhaupt nicht, bei manchen Produktionen können die sich noch ansiedeln. Das ist sozusagen so der Scope, den die Artikel heute abdecken. Du hast noch was verlinkt gerade.
Genau, ich habe reingehauen, den Chef von Jeden Optik, der hat sich auch besorgt geäußert. Die haben das mit dieser schönen Überschrift hier was er wohl im Interview gesagt hat, versuchen Sie mal eine muslimische Ingenieurin nach Thüringen zu holen. Er hat das Handelsblatt das Interview beworben. Ja, also er hat sich, glaube ich, in vielen zurückgehalten, hat das auch versucht, auf einer sehr sachlichen Ebene zu halten. Aber es ist schon klar, also es gibt sehr viele Schwierigkeiten. Die kriegen Absagen in der Region und auch die Unis wären leerer im Osten. Mhm. Ja, da kann man natürlich sicherlich auch verschiedene Gründe für finden. Das müssen nicht immer gleich die Nazis sein. So fair müssen wir, glaube ich, auch sein. Aber ich glaube, der Trend, der ist schon klar. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die auch über Deutschland hinaus stattfindet, führt dazu, dass die Region skeptischer gesehen wird. Und ich glaube, ja, das könnte auf Dauer ziemlich zum Schaden der Region, aber dann damit auch Deutschlands wirken. Ne?
Ja, ein Aspekt, den noch einige in der Region sehr starke Unternehmen, zum Beispiel eben Vorwerk, äußern, ist halt, es gab ja über 80 Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben zu Made in Germany, Made by Vielfalt, heißt die Kampagne, und halt eine relativ klare Wahlempfehlung ausgesprochen haben. Und Björn Höcke hat das halt sehr wenig wertschätzend am Ende auch behandelt. Also er hat halt gesagt, das ist ja nur Heuchelei, und er wünscht den Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen und empfahl ihnen, die Klappe zu halten und sich nicht in Politik einzumischen, wo man sagen muss, das ist auch so eine politische Fehlentscheidung, eben das kleinzureden und zu sagen, ja, die Unternehmen interessieren mich nicht, weil am Ende, wie viele größere Unternehmen gibt es in Thüringen? Ist man da nicht doch darauf angewiesen, dass Unternehmen wie Jenoptik, wie Miele, Vorwerk, dass die ihre Standorte da erhalten, weil das sind halt wichtige Arbeitgeber. Allein diese drei Unternehmen zusammen haben über 50.000 Mitarbeiter. Thüringen hat insgesamt 4 Millionen Einwohner. Also das ist halt schon
ziemlich bescheuert. Er ist dann auch zurückgerudert wieder, ja. Ne? So typisch. Ne? Erstmal einen raushauen, erstmal auf alle losgehen und dann wieder zurückrudern, es nicht so gemeint haben zu wollen. Aber ich glaube, bei Herrn Höcke haben wir das jetzt so oft erlebt, und dann später hat er es dann doch wieder gesagt, dass man da recht sicher sagen kann, dass er diese Ansicht, die er da gesagt hat, dann im Grunde auch vertritt. Und das ist ja auch logisch innerhalb seines Weltbildes, was er auch so nach außen stellt.
Ja. Ja, du hast schon so ein bisschen angesprochen, auch international wird es halt kritisch gesehen, erregt auch außerhalb Deutschlands Aufmerksamkeit und macht da natürlich auch eine Verunsicherung letztlich. Was ich finde, das halt ein bisschen, also auch, dass das jetzt in der Presse so aufgegriffen wird. Ich muss sagen, man hätte, und das gilt auch für, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Monika Schnitzer und Marcel Fratscher sich noch nie politisch geäußert hätten davor. Aber was ich ein bisschen vermisse, ist die Frage, warum ist es denn überhaupt zu dieser Abwanderung gekommen? Warum ist nicht schon lange das auch thematisiert worden? Natürlich, die Überalterung ist oft Thema gewesen, aber die Frage, was sind die wirtschaftlichen Gründe dafür, finde ich, ist auch was, was man auch im Wahlkampf hätte aufgreifen können, was man auch schon länger hätte in der Aufarbeitung am Ende auch eine Aufarbeitung leisten müssen, der ostdeutschen Geschichte, gerade auch der wirtschaftlichen Geschichte. Wir sprechen über politische Geschichte zum Teil, über den Anfang der 90er Jahre und die Saat des Faschismus sozusagen in Ostdeutschland, aber es sind ja erhebliche Fehler gemacht worden, auch aus wirtschaftlicher Sicht bei der Integration der ostdeutschen Bundesländer, und diese Schieflage wird aber auch nicht thematisiert. Also die jetzige Ampelkoalition hätte ja da weitreichend auch die Kohlsche Politik sozusagen thematisieren können, oder eben also die Parteien hätten aufgreifen können, dass unter der CDU am Ende einige sehr fatale Fehler gemacht worden sind, was die wirtschaftliche Integration anbelangt. Vor allen Dingen in der Kombination aus es zu schnell eine Integration durchführen wollen und sich nicht genau genug die Verhältnisse angucken und genau genug entscheiden, wo können wir auch vor Ort stützen und nicht ausverkaufen sozusagen. Wir haben eine kleine Diskussion dazu auf Mastodon gehabt, wo der Jörg aufgebracht hat, die Übertragung quasi Ostmark in Westmark und wie viel es dazu beigetragen hat, dass es eine frühe Abwanderung gab. Aus meiner Sicht ist das aber ein sehr komplexes Problem. Also es ist letztlich so, aus der Kombination, wie Schulden übertragen worden sind, wie Unternehmen durch die Treuhand ausverkauft worden sind, wie auch staatliche Lieferverträge mit sozialistischen Staaten überhaupt nicht differenziert betrachtet worden sind, hat sich eben insgesamt ergeben, dass auch die noch vorhandenen Stärken der ostdeutschen Wirtschaft überhaupt nicht genutzt wurden, sondern das halt im Prinzip mit einem ähnlichen Blick, wie wir oft auf Entwicklungsländer gucken, einfach alles über einen Kamm geschoren worden ist sozusagen und damit früh schon eben Abwanderung attraktiver geworden ist, als sie hätte sein müssen. Dadurch sind natürlich viele junge Leute, viele gut qualifizierte Leute gegangen, und inzwischen ist es ja so, dass dafür Faschisten zuwandern. Also dass wir sehen, dass westdeutsche Nazis Land und Häuser aufkaufen, gerade in Sachsen, und sozusagen da aktive Siedlungspolitik betreiben am Ende, weil Das Land ist spottbillig, die Häuser sind spottbillig und entsprechend kann man sich da auch günstig etablieren und dann eben die Dörfer vor Ort quasi vereinnahmen. Und das ist natürlich nur deshalb möglich, weil es eine überalterte und sehr schrumpfende Gesellschaft gibt. Das wiederum hat Gründe, die lange hinter den aktuellen Entwicklungen liegen und auch hinter den Entwicklungen, die jetzt mit der Energiewende oder was oder auch mit Corona entstanden sind, sondern die eine lange Historie haben in den letzten 30 Jahren. Und da muss ich schon sagen, jetzt so ein bisschen zu sagen, ja, jetzt wird aber Fachkräftezuwanderung gebraucht. Nein, es hätten von vornherein nicht so viele Leute abwandern dürfen und die Zuwanderung hätte auch schon vor 15 bis 20 Jahren stattfinden müssen. Und da ist aber, glaube ich, zu wenig drauf geguckt worden oder ist eben vielleicht auch mit einer Arroganz betrieben worden, die man nicht hätte an den Tag legen müssen. Und das ist also, finde ich, jetzt auch ein bisschen, ist jetzt halt spät, muss man ganz klar sagen.
Ja, gut, das reine Aufarbeiten hätte jetzt auch nicht so viel geholfen.
Nö, also, aber das würde ja, also da ist ja politischer Sprengstoff auch drin und gerade die Parteien, die jetzt viel verloren hätten, hätten gut mit dem Finger auf die CDU zeigen können zum Beispiel, ne?
Du, ich weiß das gar nicht. Also wenn du da in der Koalition drin hängst, wieder in Sachsen, wo dann der Kretschmann dann auch noch die ganze Zeit auf dir draufhackt, dann bist du ja vielleicht eher geneigt, ab einem gewissen Punkt nicht zu viel Beef anzuzetteln, um da irgendwie gut durchzukommen.
Ja.
Weil ich glaube, solche Streitigkeiten am Ende halt schon auch dazu führen werden, dass dann, ich glaube, zumindest denken viele Politiker so, dass da eine AfD dann dadurch gestärkt wird, weil man ja im Grunde nur sagt, ja, die haben ja schon irgendwo einen Punkt und die Wessis sind doof. Ja. Ja, aber grundsätzlich hätte das natürlich alles irgendwann mal wesentlich besser aufbereitet und aufgeklärt werden können. Das ist dann vielleicht eher nur so eine mediale Aufgabe auch, der man sich halt einfach auch nicht gestellt hat, was vielleicht auch daran liegt, dass es halt alles Westzeitungen sind und die dazu eine sehr explizite Meinung im Hause haben und so viele Ossis gibt es ja jetzt nicht und wenn es sie gibt, dann sind sie sehr sonderbar. Ich denke da so an den einen oder anderen Genossen bei der Zeit. Also ja, ich glaube, dieses Feld, das ist aktuell verloren. Also ich sehe irgendwie nicht, dass man da nochmal rankommt. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es irgendjemandem irgendwie darum geht. Also wenn du diese Interviews da hörst mit einigen Leuten, die dann sagen, sie hätten es gern wie früher, da war alles irgendwie klarer und so weiter, dann stecken da halt schon auch so Sachen drin wie Überforderung der aktuellen Komplexitäten. Ne? Und das ist natürlich eine politische Aufgabe. Und ich glaube aber, um da noch einen Bogen zu kriegen, dass die Komplexitäten viel größer gemacht werden, als sie sind. Und zwar dadurch, dass die eine Koalition schließen, und das gilt im Bund sonderbarerweise wie auch in den betroffenen Ländern im Osten, die können sich halt alle nicht leiden und sie arbeiten auch nicht zusammen. Und da muss man einfach sagen, wenn ihr eine Koalition macht, aus welchem Grund auch immer, und sei es nur, um die AfD zu verhindern, dann müsst ihr auch bereit sein, zu dieser Koalition zu stehen und zu verkaufen, was ihr da Gutes macht und nicht ständig aufeinander rumhackt.
Ja,
also das sind halt auch, das sind halt so grundsätzliche Sachen. Ne? Und dann entstehen natürlich schnell die Hassobjekte. Bloß der Kretschmer, der hat ja nicht wirklich davon profitiert, dass er auf den Grünen rumgehackt hat. Das ist ja noch der Gag. Der hat das AfD-Ding befördert und dann ist die Hälfte seiner Wähler ist im Grunde von den anderen Parteien rübergewandert, damit es wenigstens noch eine Partei gibt, die groß genug ist, um der AfD Kontra zu bieten. Also ist völlig absurd, was da auch gerade stattfindet. Ne?
Ja, sehr traurig. Und natürlich auch vorhersehbar, dass es eher wirtschaftlichen Schaden nach sich zieht, das ist gar keine Frage. Aber das ist halt auch eine langfristige Geschichte, die jetzt kurzfristig natürlich auch nicht weiterhilft.
Ja, genau. Das ist wie bei den Russland-Sanktionen. Du wirst nicht diese eine News haben, die jetzt sagt, so deswegen ist das jetzt so und so passiert, sondern es werden sich halt peu à peu Unternehmen zurückziehen. Dann werden noch so Sachen draufkommen wie diese Intel-Fabrik, wo die einfach das Geschäftsmodell jetzt ändern müssen und dann einfach die Fabrik nicht mehr bauen und dann fehlen halt mal 30 Milliarden. Hat jetzt nicht explizit was mit dem Osten zu tun, kann man sagen, sondern war halt einfach Pech. Das Ding ist halt noch nicht da. Und so wird es halt dann schleichend sich reinfressen. Die Frage ist dann halt, ob es Alternativen in Deutschland geben kann, weil solche Regionen leben ja auch von ihrer Infrastruktur, die sie für genau diese Art von Fabrik und diese Art von Branche aufgebaut haben. Ne? Ja. Oder ob das Ganze dann nicht eben ins Ausland abwandert. Dann hätten wir dann auch hier wieder so eine Situation, wo man quasi Deutschland schadet und die Leute ins Ausland treibt. Also das ist ein dauerhafter Schaden fürs gesamte Land.
Ja, ja, so ist das. Nun ja, jetzt wird es hart mit der Überleitung.
Ja, kommen wir nach Südostasien zu den ganzen Ausländern. Da, wo die wohnen. Ach ja, ich habe mir dieses Buy Now, Pay Later Thema ausgesucht in Bezug auf Südostasien. Ich meine, jeder kennt das mittlerweile, ne? Buy Now, Pay Later ist die Abkürzung BNPL oder BNPL. Also ich kenne aktuell irgendwie keinen Online-Shop, der es nicht hat, glaube ich. Selbst Amazon hat irgendwie das gelegentlich im Angebot. Also je nachdem, wo du da irgendwo hingehst, sieht das ein bisschen anders aus und wird ein bisschen anders erreicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist überall da. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um das, wie es im Westen läuft, sondern eine Spezialität aus Südostasien. Aber erstmal grundsätzlich, falls es dann doch noch Hörerinnen und Hörer geben sollte, die nicht wissen, was das ist oder es noch nicht getan haben oder noch nicht entdeckt haben. Im Grunde ist es sehr simpel. Du kaufst dir irgendwas und dann wird dir angeboten, statt es gleich zu bezahlen, unkompliziert einen kleinen Kredit aufzunehmen und es dann in Raten abzubezahlen. Und ich glaube, der größte Unterschied zum regulären Konsumentenkredit ist, dass das dann meistens nicht irgendwie 36 Monate oder so sind und 8% Zinsen, sondern es sind dann 4 Monate. Und es gibt zum Beispiel keine Zinsen da drauf oder einen ganz niedrigen Zinssatz. Und dann gibt es auch noch Länder, da kann man dann wöchentlich bezahlen statt monatlich. Also da gibt es dann auch wieder je nach Region verschiedene Varianzen. Aber es ist auf alle Fälle so, dass es oftmals eben keine Zinsen sind oder kleine Zinsen. Vor allen Dingen niedrigere Zinsen als beim Konsumentenkredit. Es gibt auch keine sonstigen Gebühren, theoretisch, außer für den Fall, dass man halt mal nicht zahlen kann. Dann gibt es natürlich saftige Gebühren. Und manchmal muss man auch eine Anzahlung machen, manchmal nicht, je nachdem, wie es halt ausgestaltet ist. Also in jedem Fall weiß man vorab, wie hoch die monatliche oder wöchentliche Rate dann ist, wenn man sie denn dann eingeht. Da kann man ja sagen, naja, so in 4 Monaten habe ich dann das ist ja eigentlich ein okayer Preis für den Fernseher, dann mache ich das, muss ich das nicht alles gleich berappen, passt. Und dann hast du natürlich sofort einen Kredit an der Backe. Das ist dann, glaube ich, auch eins der Probleme bei diesen ganzen BNPL-Geschichten. Du bist sehr schnell dabei, dir mehrere dieser Kredite zu holen, gerade wenn das mit kleineren Summen passiert, und kannst dann auch mal schnell den Überblick verlieren. Also es ist nicht immer nur in so einem Shop integriert, sondern manchmal auch über Apps. Da hast du dann so eine BNPL-App und dann sagst du so, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gerne. Es kann dann recht schnell gehen. Eins der bekannten Probleme kann sein oder ist, dass wenn man dann halt so ein Produkt zurücksendet, dann der Datenabgleich nicht funktioniert und man dann plötzlich dabei ist, das Zeugs dann wieder abzubezahlen und man sich dann eben drum kümmern muss, dass das wieder ordentlich läuft. Ich glaube, das sind jetzt nicht allzu viele Fälle, aber kommt halt ab und zu mal wieder vor. So, und diese ganze Branche, ja, wie soll ich sagen, erlebte im Westen einen sehr starken Hype und erlebt in Südostasien gerade einen sehr starken Hype. Also im Westen ist das schon mehr oder weniger wieder erledigt. Da gab es den Hype, dann gab es einen Haufen Abschreibungen und jetzt dümpelt das so ein bisschen vor sich hin. Apple hat schon wieder aus dem Programm geschmissen, weil es irgendwie dann doch nicht die großen Summen brachte und so weiter und so fort. Jedenfalls hat Hype ja immer so einen Effekt auf Unternehmen, ne? Gerade wenn es Startups sind. Hype führt zu Skalierungszwang. Also du siehst, der Markt brummt, der wächst super stark, jeder will da irgendwie rein. Es gibt auch Geld für die Unternehmen, Finanzierungen für Startup-Unternehmen und so weiter. Da musst du was mit dem Geld machen. Naja, und immer wenn du das dann machst und das groß ausholst und das dann irgendwie 3-4 Unternehmen tun, dann wächst halt immer der am schnellsten, der es auch möglichst unkompliziert macht, vulgo am wenigsten Compliance da drauf hat, ne? Das ist so. So, wer die Kunden am wenigsten quält halt, ne? Und wenn du dann anfängst, große Prüfsachen zu machen, dann hast du natürlich Verzögerungen, dann dauert das alles, die Leute kriegen die Sache ein bisschen später, wollen sie auch wieder nicht und dann gehen sie halt zur Konkurrenz. Also deswegen ist Hypezeit und Unternehmensaufbauzeit im Banken- und Kreditgewerbe, wenn es denn da mal ein Startup gibt, im Regelfall nicht die Zeit der Compliance, sondern die kommt dann im Nachgang, wenn dann die Aufsichtsbehörden sich da mal anschauen, was da eigentlich so alles schiefgelaufen ist. Die Kunden freuen sich dann, wenn sie halt diese unkomplizierte Krediterlangung für sich nutzen können, dieses Gut, was sie dann kaufen möchten, vielleicht auch recht schnell bekommen. Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen, der dann eine Möglichkeit findet, das Gut an jemand anders weiterzugeben und dafür dann Geld kriegt. So, und dann freut er sich, dass er quasi ein Cash-out vorgenommen hat und auf diesem Wege einen niedrig bezinsten Kredit. Das hat sich jetzt aber nicht gezeigt, dass das im Westen irgendwie in größerer Form passiert ist. Also das sind dann so kleinere Fälle, wo mal der eine oder die andere, aber es wurde nie groß institutionalisiert, sodass das zumindest meines Wissens nach unter ferner Liefen sich bewegt hat. Es gibt dann noch die schöne Abwandlung, weil es sich ja hier um Kredite handelt und wie gesagt auch nicht immer genau hingeguckt wird und dann einige Leute dadurch im Nachgang Probleme bekommen. Deswegen nennt mancher dieses Geschäftsmodell auch Buy Now, Pay Later. Also der Schmerz kommt dann hinten dran und im Grunde geht es uns um den Schmerz heute, weil in Südostasien hat man das Ganze gerade mit den Cashouts weiterentwickelt. So, dazu muss man wissen, der Markt für BNPL ist in Südostasien ungefähr so bei 33 Milliarden, wird er geschätzt für das Jahr 2027, ist ein stark wachsender Markt. Es gibt auch kleinere Schätzungen, also je nachdem, wo man hinguckt. Auf alle Fälle sind das für Südostasien recht gewaltige Summen. Man muss dazu wissen, dass die Länder Südostasiens jetzt nicht so reich sind wie wir hier im Westen. Das heißt, da werden ganz kleine Summen gehandelt. Da nimmt auch mal einer einen Kredit für, was weiß ich, 20 Dollar auf. Ja? Wenn du da das so ein bisschen hochrechnest, siehst du schon, wie viele Menschen dann da bei den Milliarden damit Krediten beglückt werden könnten. Und man beobachtet aber durchaus, dass es vor allen Dingen junge Menschen sind, also die jüngeren Generationen, die diese Form des Kredites nutzen. Und wir reden ja in Südostasien auch über Gesellschaften, die es jetzt mit Banken nicht so haben. Also in Indonesien haben beispielsweise 77% der Leute, der Einwohner, kein Bankkonto. Ja, ich glaube, in Vietnam sind es 60% und in Thailand ist es ein Drittel. Müsste ich jetzt gerade lügen, aber ich meine, das bewegte sich irgendwo im Bereich ein Drittel. Also da sieht man, dass so Finanzdienstleistungen da einerseits auf Menschen stoßen, die jetzt nicht unbedingt dieses institutionelle Ding kennen. Was ist eine Bank? Wie funktioniert sie und so weiter? Und schlichtweg da keinen Zugang haben. Und andererseits sind sie dann auch noch jung und haben halt generell vielleicht auch dann dadurch ein bisschen weniger Lebenserfahrung und sind einfacher in solche Dinge reinzukriegen. Trotz fehlendes Bankkontos kannst du dann halt über solche Apps oder Digital Wallets, gibt es dort auch, die sind auch immer stärker verbreitet, kannst du dir dann den einen oder anderen Service gönnen und oder benutzen, den du sonst nicht hättest. Ja, wie das immer so ist, wenn so ein Markt unreguliert ist und am Entstehen. Wir hatten es ja gerade eben schon bei der Skalierung, die Unternehmen wollen wachsen. Ja, also gerade in Südostasien sieht man das, das ist komplett unreguliertes Feld. Das heißt, die Unternehmen machen da mehr oder weniger, was sie wollen. Das beginnt jetzt so langsam, dass da die Gesetze ausgerollt werden und dass man dem nachgeht und mal guckt, ob das überhaupt okay ist, was die da machen. Also das sind so die zarten Anfänge. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, recht klar, aufgrund der Gebühren, die man dann halt hat, wenn man so einen BNPL-Kredit am Laufen hat, Teil dieses Geschäftsmodells ist halt irgendwo dann doch auch die Nichtzahlung von Krediten. Ne? Also, dass mal jemand einen Monat hinterherhinkt, dass er dann nochmal eine Extrazahlung leisten muss und so weiter und so fort. Also das ist das, woran die Unternehmen dann richtig kräftig verdienen und das fließt in die Rechnung mit rein. Also da sagst du dir als Unternehmer, ich brauche da mindestens 20% Leute, die immer hinterherhinken, sonst lohnt sich das hier nicht. Ja, und dann gibt es dieses schöne Portal, was ich ohnehin jedem empfehlen würde. Ich mache auch viel Newsletter, Rest of the World. Und die haben nun berichtet, dass sich in Südostasien ein sehr klassischer Markt über diesen BNPL entwickelt hat. Weil es gibt ja Menschen, die benötigen Geld. Und auch wenn es aus unserer Sicht kleine Summen sind, sie benötigen es nun mal. Und es gibt Menschen wiederum, die gerne daran verdienen möchten. So, und so kann man über einen BNPL-Vorgang beispielsweise für jemanden eine Rechnung zahlen. Ja, geht also den Kredit ein, um jemandem etwas zu bezahlen. Und der wiederum zahlt einem das Geld dann direkt aus, abzüglich einer kleinen Gebühr. Also wir erinnern uns, BNPL sind oftmals ohne Zinszahlung, in Südostasien meistens mit geringerer Zinszahlung, als wenn man einen normalen Kredit aufnimmt. Und da kann man dann beispielsweise so eine Energierechnung mit bezahlen, was vielleicht ursprünglich gar nicht so vorgesehen war vom Anbieter, was aber durchaus möglich ist im Rahmen der bestehenden AGB, wenn man es dann richtig baut. Und die Zinsen, wie gesagt, sind entweder niedrig oder auf alle Fälle ist das nicht der einzige Anreiz, sondern ein weiterer Anreiz ist dann, dass dieser Weg für jemanden der einzige Weg ist, um an Kredit zu kommen. Ja? Also anders kriegt er oder sie das eben nicht. So, und es gibt bei dieser Art des Cashouts halt so ein grundsätzliches Problem. Man muss jemanden finden, der das mit einem macht. Ja? Also ich muss Hanna finden, die mir dann das Geld gibt. Und wo finde ich die Hanna? In Facebook-Gruppen natürlich.
Nein.
Also es gibt natürlich nicht nur Facebook-Gruppen, aber die Hanna, also unsere Hanna natürlich nicht. Das ist dann eine andere. Und da sucht man dann halt in, was weiß ich, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und naja, findet jemanden und dann läuft das Ganze halt. Soweit, glaube ich, auch so klassisch. So, und jetzt reden wir hier aber über das Internet einerseits und andererseits über Südostasien. Denn Südostasien ist quasi das Mekka der Scammer. Also ich glaube, die meisten Scams kommen aus der Region. Jedenfalls gibt es dort unglaublich viel an, ja, ich sag mal, semi-legalen Scams und auch komplett illegalen Scams, die verbunden sind mit Human Trafficking, also Menschenhandel und Entführung und hast du nicht gesehen. Also das ist wirklich irre, was da läuft. Wird leider auch viel zu selten berichtet über diese Themen. Aber jedes Land dort hat diese Probleme. Ja? Also die werden dann aus, was weiß ich, Vietnam mit irgendwelchen Versprechen nach Indonesien gelockt und dort wiederum in so ein Callcenter reingesteckt. Und dann müssen sie erstmal gucken, wie sie da wieder wegkommen. Ne? Also lustigerweise werden sie dann, so war eine Story, alleine losgeschickt, ihren Pass zu verlängern. Dann trauen sich viele gar nicht abzuhauen. Manche schaffen es dann irgendwie doch und trauen sich und tun es und haben auch Möglichkeiten. Also es ist schon eine ganz wilde Geschichte. Und ich erzähle mal eine kleine Sache aus Bali, die ich in einer der kostenlosen Zeitungen dort gelesen habe. Die haben sich dort eine Villa gemietet, diese Scammer, und haben dort Menschen aus Taiwan beschäftigt. Also in eine Villa gemietet, 100 Leute reingesteckt, oder ich glaube 103 waren es. Und die kamen alle aus Taiwan und haben auch ein reguläres Visum gehabt. So, dann ist das nach einem Jahr oder so, ist das aufgeflogen, das Ding. Also dann haben die tatsächlich da irgendwie eine Razzia gemacht, da die Leute rausgeholt, sondern kam raus, von der Villa aus wurde Scamming gegen Malaysia betrieben. Also die haben dort einfach in Malaysia angerufen und Leute reingelegt und Geld abkassiert. So, und dann ist in Indonesien so, dass es nicht illegal ist, Verbrechen in einem anderen Land zu begehen. Das heißt, das Einzige, was die mit denen machen konnten, war, die außer Landes verweisen, also nach Taiwan zurückzuschicken, die 100 Leute. Und gut, sie dürfen jetzt auch nicht mehr einreisen, aber es gab keine Einzelstrafe für den Mist. Zumindest laut der Zeitung. Ich finde, das zeigt ganz gut, was da so alles möglich ist. Und man muss es dann nur richtig stricken, ne? Und dann hat man recht wenig Probleme. Also das als Anekdote am Rande. Und nun ratet mal, was in unserem Fall hier passiert ist. Also wir haben dort jemanden, der geht in so eine Facebook-Gruppe rein und sagt, hallo, ich brauche unbedingt ein Cash-Out. Hilft mir jemand? Ja, und dann kommt sofort ein netter Herr oder eine nette Dame und sagt, ja natürlich, ich bin dein bester Freund. Hier, nimm meine Daten, nimm mal den Kredit auf und schick mir das Geld. Ich gebe dir dann den Cashout. Mhm. Also man tritt ja immer in Vorkasse bei der Scheiße, ne? Das ist ja völlig klar. So, was passiert? Das Geld kommt natürlich nicht, ne? Also du nimmst den Kredit auf, zahlst da etwas und dann kommt das Geld nicht. Und dann stehst du da. Scammer, der war natürlich unter einer falschen Identität. Also, dann stehst du da, hattest ja ohnehin schon kein Geld und hast plötzlich einen Kredit an der Backe, den du bezahlen musst. Das heißt, deine Probleme haben sich verdoppelt. Und so wie ich es verstanden habe, gehen die Zahlungen dann meist an so ein E-Wallet, ne, weil die Leute haben ja kein Bankkonto und darüber machen sie dann den Cash-Out. Naja, in dem Fall ging es um 24 Dollar und die Dame hat dann einfach weitere Apps dieser, also die hat dann die Apps benutzt, die Buy Now Pay Later Apps und hat dann dort sich weitere Kredite aufgenommen, versucht das jetzt irgendwie abzutragen. Ich habe da mal bei ROW angefragt, ob dann jetzt irgendjemand der Dame mal die 24 Dollar gegeben hat, wenn sie die schon in den Artikel da reinzerren. Das wäre ja jetzt noch das Schlimmste, wenn die trotz der öffentlichen Story über 24 Dollar das Ding noch nicht mal los ist. Jedenfalls hat sie es dann in die Gruppe reingesetzt, hat das komplett offengelegt und quasi die anderen Leute zu warnen und knabbert da jetzt dran rum. Und die BNPL Unternehmen sagen, naja, Cash-Outs sind nicht vorgesehen, kann man nichts machen. Ist halt ihr Problem, mehr oder weniger. So, und dann sagen so die ersten Behörden jetzt langsam, naja, aber die Kontrollen, die ihr da fahrt, sind die denn ausreichend? Also wenn da einer irgendwie eine Utility-Rechnung von jemand anders bezahlt, das kann ja eigentlich gar nicht sein und so weiter. Naja, und da geht es jetzt halt weiter. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, laut AGB kann man das tatsächlich stricken, dass du bei Versorgungsunternehmen bezahlen kannst, obwohl es nicht vorgesehen ist. Vielleicht noch ganz interessant, also es gibt auch seriöse Cash-Out-Anbieter, die haben dann das so als Sidekick, ja, also so als ich verdiene ein bisschen was nebenbei, neben meinem Job. Und so ja, seriöserweise nimmt man da eine Prozentrate von 1-5%. Also 1% ist, glaube ich, sehr nett, 5% ist dann, glaube ich, wenn es um kleinere Summen geht und je höher die Summe, desto weniger Prozent müsstest du nehmen. Es gibt dazu natürlich wieder mal keine Zahlen und Untersuchungen, weil das natürlich auch super schwer ist, da rauszufinden, wie groß der Schaden eigentlich ist. Aber wenn man da so in die Gruppe reinguckt, soll man wohl auf bis zu 75% Scammer stoßen bei den Anbietern. Und das zeigt sich halt, ein unregulierter Markt ist einfach ein Scheißmarkt. Also anders kann man das wirklich nicht mehr sagen. So, und dann ist natürlich die Frage, ob man da nicht irgendwie eine Lösung findet, da einen geschützteren Markt zu etablieren. Und da habe ich bisher noch nichts zugefunden, weil es ist ja so nicht vorgesehen. Wäre dann wieder ein anderes Geschäftsmodell.
Ist ja auch die Frage, wer daran Interesse hat. Niemand.
Theoretisch, wenn man es von den Einnahmen her betrachtet, müssten die Unternehmen schon da ein Interesse haben. Die Frage ist halt, ob es dafür, weil es ja dann Kredite anderer Art sind, nicht wieder tatsächlich einen Regulierungsrahmen gibt, der verhindert, dass sie das tun. Ne? Da, so weit bin ich jetzt aber nicht gekommen. Dann kommen wir mal zum Habeck-Komplex.
Ja, also wir haben ja gerade im Vorgespräch festgestellt, dass es uns beiden etwa gleich ging, nämlich dass wir diesen Skandal erst gar nicht finden konnten.
Doch, ich habe ihn gefunden.
Ja, weil es ein rein von den Springer-Medien erfundener Skandal sozusagen ist. Also ich habe es auch über irgendeine dritte Newsseite oder so, habe ich die Gegendarstellung quasi gelesen und habe dann gedacht, hä, warum habe ich davon nichts mitgekriegt? Das muss doch irgendwie groß passiert sein. Also vielleicht fangen wir an mit dem, was, ich verlinke mal den Fokusartikel, der ist noch am neutralsten, aber trotzdem. Also es ist offenbar so gewesen, dass in ausschließlich Springer-Medien, nämlich der Fokusartikel zitiert die Welt, das war dann auch in der Bild, wurde geschrieben, das Habeck-Ministerium hat jetzt, oder eine Habeck-Behörde, genau wurde das sozusagen nicht ausdifferenziert, hat einen neuen Plan, mit dem sie die Wirtschaft in Deutschland ruinieren wollen. Nämlich in Zukunft soll es Strafzahlungen geben für Großverbraucher, die Strom konsumieren in Zeiten, wo wenig Strom im Netz. Also die Unternehmen sollen mit Strafzahlungen dafür bestraft werden, wenn sie Strom abnehmen zu Hochauslastungszeiten. Das war sozusagen der Skandal. Also Habeck will die Unternehmen zwingen, er will darauf einwirken, dass sie ihren Stromverbrauch anpassen, indem er ihnen Strafzahlungen aufdrückt. Das sei also auf der Habeck-Plan. Dann gab es ein, zwei Tage später eine Zurückruderung, wo dann klar wurde, okay, das Erste ist, es war gar kein Habeck-Plan, im Gegenteil, das Ministerium prüft das erst noch. Nämlich der Plan kam von der Bundesnetzagentur, die ja nun schon eine unabhängige Einheit ist und nicht vom Bundeswirtschaftsministerium per Schattenmacht kontrolliert wird. Und die Bundesnetzagentur hat das auch nicht erlassen, sondern hat ein Eckpunktepapier veröffentlicht, wie sie die Regelung von Netzentgelten auf die Erfordernisse der Umstellung auf erneuerbare Energien anpassen möchte. Dieses Eckpunktepapier ist der erste Aufschlag und es geht jetzt erst quasi in den Beteiligungsprozess mit den Verbrauchern und mit großen Stakeholdern im Markt. Aber wie auch immer, zunächst das Papier. Es ist so, dass es bisher eine ganze Reihe von Priorisierungen und Rabatten gibt, was die Netzentgelte anbelangt für Großverbraucher. Die bisherige Regelung ist letztlich darauf ausgelegt, sozusagen auf einen Markt, in dem es ein relativ konstantes, abzunehmendes Angebot an Strom gibt, also in dem es eine hohe Grundlast gibt, die oft nicht abgenommen wird und in dem sozusagen eben dann eher es einen Anreiz dafür gibt, einen konstanten Grundverbrauch zu haben. Außerdem ist es eben so, dass zusätzlich es eben Rabatte gibt für stromintensive Betriebe, die am Ende dieses Industrienetzgeld, es geht im Moment so ein bisschen, steuert es gegen den Börsenstrompreis. Also im Moment ist es so, dass diese Privilegierungstatbestände eher den Börsenstrompreis austricksen und die Netzentgelte sozusagen ein Stück des Börsenstrompreises wieder wettmachen für die Bandlastkunden, also für große atypische Netznutzer. So, diese Netzentgeltreduzierung ist auch nicht klein. Über 1 Milliarde Euro an Netzentgelten wird quasi als Rabatt gewährt und damit letztlich auf alle anderen Netznutzer umgelagert. Also es ist auch nicht so, dass die Bundesregierung denen das schenkt oder die Bundesnetzagentur, sondern es werden quasi Bandlastkunden und atypische Netznutzer, also am Ende industrielle und gewerbliche Letztverbraucher, kriegen einen Rabatt, wenn sie mehr verbrauchen in Jahreshöchstlast als alle anderen Entnahmen im Netz. Und dadurch wird sozusagen, wie sage ich es, also wurde letztlich die Netzdimensionierung eingespart. Und das zahlen die anderen Netznutzer, also wir. Es gibt eine Umwälzung und es wird auf die anderen Netznutzer sozusagen umgewälzt. Jetzt ist es so, dass das also nicht mehr effektiv ist, weil wir ja jetzt eigentlich eher das Problem haben, dass das Netz dezentraler organisiert sein muss und wir im Moment das Problem haben, höhere Spitzenlast oder hohe Spitzeneinspeisungen, nämlich wenn die Sonne scheint und gleichzeitig Wind weht, dass die nicht abgenommen wird, weil unser Netzausbau insbesondere zwischen Nord- und Süddeutschland einerseits nicht gut genug ist. Also wir quasi, wenn in Norddeutschland der Wind weht, den überschüssigen Strom nicht nach Süddeutschland transportiert kriegen. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass wir wenig Verfügbarkeit in der Nacht haben oder in der Nacht halt nur Windstrom haben, an sonnigen Tagen aber zusätzlich Solarstrom und wir sozusagen also mehr irreguläre Strom im Netz haben. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt, und das ist das, was das Papier ausführt, eher über Netzentgeltrabatte, also es geht überhaupt nicht um Strafzahlung, sondern es geht um Rabatte, das ist das eine. Und diese Rabatte müssten aber eher gewährt werden, wenn Unternehmen in der Lage sind, ihre Produktion flexibel anzupassen, wenn besonders viel Strom im Netz ist. Also eben nicht, dass die Unternehmen eine Ausgleichswirkung sozusagen haben und eine Grundlast fahren, sondern dass die Unternehmen ihre Produktion flexibilisieren, um Spitzen abzunehmen. Dann hätten sie einen günstigen Strompreis, also weil der Börsenstrompreis zu dieser Zeit besonders niedrig, manchmal sogar negativ ist, und würden zusätzlichen Rabatt aufs Netzentgelt bekommen. Das heißt, man würde die Incentives, die der Börsenstrompreis liefert, noch verstärken, um dafür zu sorgen, dass die Unternehmen diese Flexibilität schaffen. Das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen machen kann, weil sowas wie, keine Ahnung, Stahlproduktion, die sowieso noch weiter von weg ist, über Verstromung zu funktionieren, aber auch andere Sachen, die in betrieblicher Produktion laufen, laufen natürlich in der Regel durch. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, oh ja, jetzt fahren wir mal die Produktion hoch und dann fahren wir sie wieder runter. Aber einerseits produzieren natürlich Industriebetriebe selber auch Strom und könnten ihre Einspeisung vielleicht da anders ausgestalten, also ihren eigenen Strom besonders verbrauchen, wenn gerade der Börsenstrompreis hoch ist. Und andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Unternehmen, eine entsprechende Speicherung vorzunehmen. Mittelfristig lässt sich natürlich vielleicht die Produktion schon flexibilisieren. Wenn jetzt neue Investitionsentscheidungen getroffen werden, kann man vielleicht schon darüber nachdenken. Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen machen muss. Aber es ist natürlich, ist es Quatsch, wenn die Netzentgelte den Börsenstrompreis quasi konterkarieren, sondern eigentlich ist es sinnvoll, das so zu machen. Und dazu gibt es also jetzt ein Eckpunktepapier. Geplant wäre eine Umstellung dieser Regelung 2026. Das ist das Ziel der Bundesnetzagentur mit der Reform der Netzentgelte. Und es gibt dazu jetzt erst die Konsultationen, also die wesentlichen Stakeholder in der Industrie sollen eingebunden werden, es soll einen Austausch mit der Branche geben und dann ist eben das Ziel, eben dann im nächsten Jahr den Gesetzgebungsprozess anzustoßen und das Ganze zum 1. Januar 2026 in Kraft treten zu lassen. Das sind die Fakten. Es ist auch geplant, das Ganze schrittweise einzuführen, also zu sagen, da wo es regionale Probleme gibt, das ist eben insbesondere natürlich in Regionen, die derzeit, wo es derzeit Engpässe gibt und die Engpässe lastbedingt sind, also Bayern zum Beispiel, die derzeit wenig eigene Einspeisung haben und wo der Stromlink noch nicht gut genug ist, sodass es eben vielleicht engpassverschärfend wäre. Also ne, der Börsenstrompreis ist niedrig, die nehmen dann Strom ab, aber eigentlich gibt es in der Region schon zu wenig Strom. Das wäre natürlich schlecht, das heißt, es soll regionale Ausnahmen geben, es soll auch Übergangsregelungen geben. Das steht schon im Eckpunktepapier drin. Auch wo es individuelle Vereinbarungen gibt, also bei sehr großen Unternehmen, die ein eigenes Netzentgelt vereinbart haben, soll es auch eine Übergangsregelung geben, dass die Verträge langfristig, eine Übergangsfrist und die Verträge sollen langfristig angepasst werden. Das ist also schon mitgedacht. Und dann beginnen jetzt die Konsultationen. Und das also, sind also die Fakten. Wie gesagt, das Papier ist rausbekommen. Das Papier stammt von der Bundesnetzagentur. Und warum jetzt die Welt und News und die Bild aufgesprungen sind, habe ich jetzt auch herausgefunden. Weil es gibt nämlich den Bundesverband, es ist eine Consulting, also ein Lobbyverein, ne? BVGE Consulting GmbH, die Lobby der energieintensiven Unternehmen. Um es kurz zu sagen, die aber auch selber Energiedienstleistungen anbieten übrigens. Sie sagen, also sie haben energiewirtschaftliche Expertise und beraten im Bereich der Professionalisierung der Energiebeschaffung und des Energiemanagements ihre Mitgliedsunternehmen. Es ist eine Beratungsfirma, die aber 2500 Mitgliedsunternehmen hat. Vom mittelständischen Kaufmann und Handwerker zu großen Unternehmen bis hin zu energieintensiven internationalen Konzernen. Also genau, es ist ein Lobbyverein, der so tut, als wäre ein Beratungsverein. Und die also haben dazu eine Stellungnahme herausgebracht, in der sie, es ist wirklich, also ich finde das so krass, also in der sie erstmal thematisieren, dass der Präsident der Bundesnetzagenturpartei Mitglied der Grünen ist. Was hier ehrlich gesagt nichts zur Sache tut, weil es ja nicht seine persönliche Stellungnahme ist, sondern die Stellungnahme der Bundesnetzagentur. Und das also nicht seine persönliche Sache ist. Außerdem haben die Grünen ja Trennung von Amt und Mandat. Das heißt, es ist auch so, dass er vermutlich seine Mitgliedschaft gerade ruhen lässt. Egal.
Ja, das sagst du.
Das sage ich. Ja, keine Frage. Er ist also aber trotzdem auf keinen Fall Mitarbeiter des Habeck-Ministeriums und
das Habeck-Ministerium.
Ja. Und wie gesagt, die Bundesnetzagentur hat das dem Wirtschaftsministerium als Stakeholder vorgelegt und das Wirtschaftsministerium hat dazu schon eine Stellungnahme abgegeben und die Stellungnahme sagt, wir müssen das langsamer machen. Also dieses Papier ist von Anfang August. Das Ministerium hat das veröffentlicht und hat gesagt, wir treten jetzt in Konsultationen ein, aber wir würden eben, das muss langsam eingeführt werden und wir sind da eher kritisch. Das kommt noch dazu. Aber weil das Wirtschaftsministerium das veröffentlicht hat, deshalb ist es der Habeck-Plan, ne? Das ist schon das Erste. Und dann steht da so Sachen wie, die alten Netzgeldrabatte entsprechen nicht mehr den Anforderungen unseres Stromsystems, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt ist. Wir wollen zukünftig systemdienliches Verbrauchsverhalten der Industrie besonders anreizen. Das steht im Papier. Und dann steht da wirklich Übersetzung, Doppelpunkt. Und dann steht, die Stromproduktion von Windkraft- und Photovoltaikeinlagen ist unkontrollierbar. Ständig haben wir entweder zu viel oder zu wenig Strom. Die Stromproduktion stimmt nie mit dem Stromverbrauch überein. Dadurch ist das Stromnetz instabil geworden und droht zusammenzubrechen. Wir wollen die Industrie dazu bringen, ihren Stromverbrauch an der unplanbaren Stromproduktion von Windkraft- und Solaranlagen auszurichten. Und so geht dieses ganze Ding weiter. Es steht immer Zitat und dann Übersetzung. Die nächste Übersetzung ist mit Strafzahlungen bei den Netzentgelten.
Das ist so ganz explizit für die Springer-Leute geschrieben worden, ne?
Ja, und halt für die mittelständischen Unternehmen, die Mitglied in diesem Verband sind und die halt quasi das erklärt bekommen müssen, weil sie die blumige Sprache eines Expertisegutachtens nicht verstehen, ja? Im Klartext heißt das, die Elektrizität steht uns nur noch zu bestimmten Zeiten zur Verfügung. So. Also so geht es weiter, das ist ein ganz langer Text und das ist im Prinzip die Basis, wo dann die Springer unter Medien das quasi rausgezogen und daraus gemacht haben. Die Wirtschaft kritisiert den Solarplan aus der Habeck-Behörde.
Ja, und der Habeck hat dann wohl irgendwie auf irgendeiner Pressekonferenz nochmal irgendwie so einen saloppen Spruch mal wieder rausgehauen, der wurde dann ja auch noch irgendwie mit verwurstet, ne? Was machen wir denn damit, Hanna?
Ich finde das halt, also ich fand das wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie Sachen, die Debatte wirft auch die Frage auf, ob Wirtschaftsminister Habeck die Möglichkeit hat, den Chef der Bundesnetzagentur zurückzurufen. Wo ich denke so, ey, das ist ja nicht so, dass irgendwer jetzt da einfach irgendwas leichtfertig erlässt, sondern das ist ein Gesetzgebungsverfahren, daran sind Parteien beteiligt. Also das ist ja ein urdemokratischer Prozess. Hm. Und die Bundesnetzagentur erlässt dazu eine Expertise. Also das klingt ja immer so, als ob Habeck persönlich wie die Axt im Walde herumläuft und einfach unsere Industrie den Strom abschaltet. Ja. Aber
ich habe mir gerade mal den Spaß gemacht und habe da nochmal Habeck Strom abschalten bei Google eingegeben. Mhm. Und da gibt es schon, schon am 4.3.2023 gibt es schon irgendwelche Leute, die behaupten, dass Habeck will uns ab 24 den Strom abschalten und so weiter. Es gibt dann auch Debunking und hast du nicht gesehen, aber das ist so ein Ding, was scheinbar so in manchen Köpfen ja schon länger rumgeistert und dadurch entsprechend wohl auch auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja, und ich finde es halt bezeichnend, dass quasi das, und das war ja quasi letzte Woche vor dem Wahlkampf, noch im Wahlkampf, dass halt sowas rein durch die Springer-Medien, also ich meine, das war wirklich in keinem anderen außer Springer-Papieren hat es irgendeine Rolle gespielt, weil es halt, das ist kein Gesetz, das ist nicht aus dem Ministerium, das ist noch ganz früh.
Doch, es gab ein seriöses Medium, das den Fehler auch gemacht hat. Das hat nämlich im täglichen Newsletter, Bloomberg hat ja einen Newsletter auf Deutsch, Five Things Germany, und die haben das auch verhackstückt. Und ich meine, die schreiben immer recht kernig, um es mal so zu formulieren. Und nehmen dann dadurch wohl sowas auch dankbar auf. Und da muss ich sagen, da merkt man dieses kernige Schreiben, ja, führt dann halt auch dazu, dass oftmals so eine Ungenauigkeit entsteht. Also das heißt, wenn einer so ein bisschen Boulevardesk daherkommt, selbst wenn er Bloomberg heißt, kannst du eigentlich von ausgehen, dass du da den einen oder anderen Fehler dann in der Kürze findest.
Ja, wie gesagt, der Focus hat immerhin dann ein längeres Debunking dazu veröffentlicht, 2 Tage später. Aber es ist dann halt in der Welt, ne? Und das finde ich halt schon, das ist so schlechter, also es ist wirklich so schlechtes Handwerkszeug im Journalismus. Das fand ich schon sehr bezeichnend. Und dass ich da so auch, ich musste richtig hinterher recherchieren, um rauszufinden, worum es eigentlich wirklich geht. Weil es letztlich 1:1 diese Lobbyäußerungen sind. Und das kannst du auch, wenn du ein konservatives Medium bist, eigentlich nicht bringen. Nur von einem Lobbyverband halt das einfach wieder zu coinen, muss man schon sagen. Naja, wie auch immer, Habeck hat also nicht vor, den Strom abzuschalten, nur damit es alle schon nochmal gehört haben. Auch diese Empörungswelle der Wirtschaft, am Ende haben die ja auch nicht richtig die Wirtschaft gefragt, sondern haben halt einfach abgeschrieben, was so ein Verband geschrieben hat. Und man hätte dazu, also das Krasse ist ja, man könnte dazu auch eine differenzierte Stellungnahme abgeben und damit Gehör finden. Und das ist schon, finde ich schon schlimm, aber jedenfalls habe ich
also jetzt, ich weiß, wieder was herausgefunden. Also ich weiß, dass es manche dieser Vereinigungen nur deswegen gibt, weil sie genau solche Dinge dann raushauen. Ja. Und mir ist durchaus aufgefallen, dass gerade so, wenn du so mit Unternehmern sprichst, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die großen Unternehmen, sondern oftmals die kleinen,
ja,
da ist schon sehr viel Unwissen darüber da, wie die Dinge so miteinander zusammenhängen. Und genau dieser Typus mag dann aber ganz gerne eben diese kernigen Aussagen und dieses Draufhauen, weil da ist man dann halt doch mehr Staatsbürger als Experte in dem Fall, ne?
Ja, und ich glaube auch, also selbst bei großen mittelständischen Unternehmen ist ja, also ne, die sind ja zum Beispiel im Wirtschaftsrat der CDU.
Ja, das ist ja auch so eine Vereinigung.
Und sowas, ne? Und da wird das natürlich, da verfängt das natürlich. Und es ist dann auch, da kommt auch dann ein schickes Insta-Video von Robert Habeck nicht gegen an am Ende, weil das eine Art auch von Kommunikation ist, die völlig auch, glaube ich, an der seriösen politischen Kommunikation einfach vorbeigeht. Und es gibt ja berechtigte Sorge, dass manche Regionen, also ne, es gibt Probleme, echte Netzprobleme in Süddeutschland, die nicht mal eben so gelöst werden können. Und da ist schon einerseits wichtig, sowas vernünftig zu kommunizieren, und vielleicht wäre es auch die Aufgabe der Bundesnetzagentur gewesen, das offensiver zu kommunizieren und auf eine andere Art und Weise. Und gleichzeitig ist aber auch, muss man ja auch so einen Raum schaffen für Kommunikation. Wir hatten ja das Beispiel von den, also es kursierte eine ganze Zeit lang jetzt in sozialen Medien das Beispiel der Methansteuer oder CO2-Steuer in Dänemark in der Landwirtschaft. Und da sieht man halt, wie man es gut machen kann, also wie man so einen Stakeholder-Prozess auch frühzeitig anfangen kann und jahrelang erst so eine Kommunikation anlaufen zu lassen, bevor man sowas dann wirklich umsetzt, um die Möglichkeit zu geben, eine Anpassung vorzunehmen einerseits und auch, dass es getragen wird von vielen. Und ich habe den Eindruck, Robert Habeck versucht das, aber wenn dann halt sowas wie Bundesnetzagentur daherkommt und sowas publiziert, dann ist das halt auch nicht leicht wieder einzufangen. Ne, sondern dann ist das halt, bevor der Stakeholder-Prozess und die Konsultation stattgefunden haben, ist das raus. Und im Grunde wäre es halt so, man müsste Konsultationen machen, bevor sowas an die Öffentlichkeit kommt, um zu sagen, ja okay, wir holen euch ab, wir gucken, welche Regionen sind davon besonders betroffen, wer hat Sonderverträge und das alles mit einzupreisen. Und das steht ja in diesem Expertisenpapier, steht das ja drin, aber es steht schon nicht mehr in der Pressemitteilung der Bundesnetzagentur drin und schon gar nicht steht es dann eben in dem, was dann in der Welt oder im Fokus steht.
Ja, aber irgendwie muss man ja auch erwarten können, dass die Leute ein bisschen ihren Kopf einschalten.
Weiß ich nicht. Also ich finde schon, wenn du, das ist so wie Menschen sich mit ihren Einkommen von Mittelstand angesprochen fühlen, die nicht Mittelstand sind, so ist es ja bei mittelständischen Unternehmen, glaube ich, auch so, dass wenn denen gesagt wird, die großen Industrieunternehmen, die leiden darunter, dann denkst du, oh, ich als mittelständisches Unternehmen, dann leide ich.
Noch
ja, erst
viel
recht.
Mehr.
Genau. Und das ist aber wirklich eine Sache, ist, dass Großverbraucher letztlich unflexibler sind oft als Mittelständler. Also ich glaube, das Gefühl ist dann schon so, wenn die großen Industrieunternehmen abwandern, dann habe ich als Zulieferer zum Beispiel ein ernsthaftes Problem. Und das ist ja auch nicht, das kannst du auch nicht so leicht entkräften. Natürlich gibt es Regionen, wo alle sind Zulieferer von dem einen Autoproduktionswerk oder sind Zulieferer von Thyssen oder was weiß ich. Ne? Und da muss man halt, da muss man gerade die kleinen Unternehmen abholen und sagen, nein, die Großunternehmen haben ja einen exklusiven Vertrag und der läuft auch noch bis 2035 und so lange sterben die hier nicht. Ne? Und ich glaube schon, dass es halt insbesondere auch beim Zulauf der CDU, dass es unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Mittelstand sich relativ leicht mitnehmen lässt, wenn von Sterben der Industrie die Rede ist. Und ja, das muss man schon irgendwie mitdenken. Und ja, ein Musterbeispiel für schlechten Journalismus, ganz klar.
Ja, wobei man sich bei denen immer fragen muss, ob das schlechter Journalismus ist oder ob vor Absicht. So einer Wahl nicht sowas dann doch absichtlich rausgehauen wird. Ja. Weil gerade Springer hat ja einen erstaunlich interessanten Track Record an falschen, zugespitzten Informationen kurz vor Wahlen explizit über die Grünen. Ja. So als ob man da immer irgendwie was sucht, was man denen dann um die Ohren hauen kann. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck, der nicht auf der Realität beruhen muss. Naja, gut, jetzt ist die Gewissensfrage, Hanna, was machen wir dann da mit unseren
20 oder? Punkten? Es kommt ja darauf an, wie lange du darüber reden willst. Also
oh, ich will da gar nicht lange drüber reden. Ich will mich nur ein bisschen drüber lustig machen und dabei informieren. Weißt du, so wie die AfD die Leute auf TikTok abholt.
Ein bisschen Zeit ist schon noch. Wir sprechen erst eine Stunde.
Ja, du kannst ja zwischendrin Stopp sagen, wenn es dir zu viel wird. Dann
so, jetzt nach dem 10. Punkt gibt es den Cliffhanger für die nächste Folge.
Okay, so, dann kommen wir mal zu unserem 20-Punkte-Plan, den China aufgestellt hat. Denn ihr erinnert euch vielleicht an unseren kleinen Erklärbär zum 5. Plenum in China, den wir hier im Podcast hatten. Das war das Wirtschaftsplenum, von dem sich viele erhofft hatten, dass da irgendwas sehr Fundiertes rüberkommt, mit dem China jetzt endlich die große Trendwende und dann geht die Weltwirtschaft bergauf und die Welt ist gerettet, nach draußen haut. Und dann kam irgendwie, Xi ist toll und hat super Ideen. Das war's. So, jedenfalls, wir haben ja schon damals darauf hingewiesen, dass das alles etwas Zeit brauchen wird. Wir hatten vorher schon hergeleitet, dass man sich gerade vor den US-Wahlen eher Zeit lässt, dass man da kleinere Schritte geht, dass man Dinge ausprobiert und die dann vielleicht später hochskaliert, wenn sich's und so weiter. Ne? Also aktuell vor den Wahlen wird China definitiv keine großen Sprünge machen. Das war so die These. Er hat sich da dann auch wieder bestätigt und unabhängig dessen sind, glaube ich, diese kleinen Schritte dann doch nicht ganz unwichtig zu beobachten, weil sie so einen Hinweis darauf geben, einerseits, welche Branchen in China so in der nächsten Zeit wichtig sind für den Staat, auf der anderen Seite, wie so grundsätzlich dieses Denken da ist, womit man der Wirtschaftskrise entgegensteuern kann. Und da helfen halt die kleinen Schritte ganz gut in der Analyse. Und ja, China hat jetzt einen Auftakt gemacht, denn man hat 20 Schlüsselschritte definiert, die das Land umsetzen möge, damit es vorankommt. Und ja, ich weiß nicht, fangen wir doch einfach mal an. Das ist so ein herrliches Mikromanagement. Man muss das einfach genießen. Also, erstens, die Restaurants mögen ihre Qualität verbessern und berühmte Gerichte kultivieren. Internationale Brands sind willkommen und die Hotels sollen ebenfalls ihre Qualität verbessern, vor allen Dingen aber bitte auch Zimmer in den ländlichen Regionen zur Verfügung stellen. Das ist, denke ich, eher konjunkturstützend, um da mal eine Einordnung vorzunehmen. Dann zweitens, mitarbeiterbetriebene heimische Dienstleistungsunternehmen sind der neue heiße Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was genau die damit meinen. Ich glaube, da geht es um Bildung und alles Mögliche, was irgendwie Dienstleistung macht. Da gibt es dann später noch viel mehr. Also Dienstleistung ist, glaube ich, das Ding, was man nach oben heben möchte. Klingt vor allen Dingen so, als ob man da eher Dinge in der Breite entstehen lassen möchte. Ich glaube, demnächst klingelt übrigens hier die Tür und bringt mir ein Eis vorbei. Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Dann, Altersvorsorgeeinrichtungen sollen renoviert und der Service zugänglicher gemacht werden. Renovierung bringt Arbeitsplätze, sage ich mal. Ne? Service zugänglicher, naja, kostet vielleicht mehr Geld, aber schafft auch irgendwie Arbeitsplätze, also Konjunkturstützen. Qualität und Vertrieb von Filmen und Spielen soll verbessert werden. Neue Medienformate sind geil, vor allem aber soll UHD-Fernsehen ausgebaut werden. Ja, konjunkturstützend, oder? Dann haben wir Kultur- und Nachttourismus soll gefördert werden. Und dann sehr spezifisch VR-Tourismus, ne, also virtueller Tourismus, Yachttourismus und Tiefflüge sind der neue heiße Scheiß. Außerdem muss sich Tourismus mehr um die Älteren kümmern, ne? Generation Silver her, weswegen es bessere Flug- und Transportverbindungen braucht, sowie einen diversen Strauß an Zahlungsmethoden. Ich glaube, da ist so der Hinweis da, Leute, Bargeld ist auch noch da. Ja, ihr könnt nicht alles online machen. Ich glaube, das wollen sie damit sagen. Und sie wollen natürlich sagen, wenn ihr schon eine Online-Zahlung macht, dann bitte 10 verschiedene Anbieter und nicht nur einen. Also ich behaupte mal, das ist im Grunde konjunkturstützend, aber ein längerer Prozess. Dann möchte man mehr internationale Sportevents, also sowas wie Olympia. Gut, das hatte man ja erst 2008, also das kriegt man so schnell nicht, aber halt, was weiß ich, Asian Games und so weiter. Alte Hallen und Fabriken sollen renoviert werden, um darin Sport treiben zu können. Und Eis- und Schneesport sind der neue heiße Scheiß. Also ich gehe mal davon aus, das ist wieder so ein bisschen Konjunkturstützen, ne? Aber man sieht wohl bei der Medaillenvergabe auch mit Blick auf die Olympischen Winterspiele noch so Defizite im Eis- und Schneesport, die man jetzt beheben möchte. Und internationale Sportevents bringen natürlich Leute nach China und Tourismus ist ja echt ein Problem in China noch. Also das läuft ja nur ganz langsam an. Und Sport generell auch noch später hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und Gesundheit in Kombination mit Älteren ist, glaube ich, so ein Anliegen der Regierung. So, dann haben wir bei der Bildung, ja, da möchte man weitestgehend mehr Qualität und auch soziales Training. Also das will ich gar nicht wissen, was das in China ist. Aber was ganz Spannendes, ihr erinnert euch vielleicht, wie in China vor ein paar Jahren der Nachhilfeunterricht stark eingeschränkt wurde. Ah, siehst du, da ist die Klingel. Bin mal ganz kurz das Eis holen, sorry. Da bin ich wieder. Das war jetzt so nicht geplant, der war zu schnell. Ja, also die haben ja vor ein paar Jahren den Nachhilfeunterricht stark eingeschränkt und damit wurde quasi dieser gesamte Online-Markt des nachschulischen Unterrichts mehr oder weniger platt gemacht. Und jetzt möchte man, dass die Schulen mit dritten Parteien Services für nachschulische Aktivitäten anbieten. Jetzt kann man sicherlich darüber streiten, was nachschulische Aktivitäten sind und vielleicht hat die chinesische Regierung da andere Vorstellungen als die Eltern. Aber auf alle Fälle scheint man jetzt wieder zulassen zu wollen, dass Dritte da etwas unter dem Gusto der staatlichen Kontrolle, ne, also gemeinsam mit den dritten Parteien, die Schulen, etwas entwickeln und naja, da wieder irgendein Markt entstehen kann. Und das ist dann natürlich auch entsprechend konjunkturstützend. So, dann Immobiliendienstleistungsunternehmen mögen sich mit der Altenpflege zusammentun, um Immobilienservices und Lebensservice-Modelle zu entwickeln. Mhm. Also Altenheime, in denen man irgendwelchen sportlichen Aktivitäten nachgehen kann. Also, dann kommt aber noch ein Zusatz.
Wintersport.
Ich würde die Alten nicht auf Skier setzen. Ah ja, da gibt es aber noch einen Zusatz, den ich echt geil fand. Außerdem mögen die Leute doch bitte ihre Häuser dekorieren und renovieren. Also das ist auf alle Fälle auch konjunkturstützend. Dazu muss man, glaube ich, wissen, so ein chinesisches Haus, das wird hingebaut. Das sieht nach 2 Jahren aus, als ob da irgendwie das seit 100 Jahren da steht. Und wenn irgendwie im Fahrstuhl mal eine Glühbirne kaputt geht, dann tauscht die auch keiner aus. Also da kannst du dann ein halbes Jahr warten, bis du deine neue Glühbirne im Fahrstuhl hast. Weil sich einfach jeder meint, ja, da ist der andere zuständig oder wahrscheinlich sogar der Staat. Also renovieren und so weiter, Services entwickeln. Das ist einerseits, die Immobilienunternehmen haben da natürlich dann einen neuen Markt, wenn es da in diese Richtung geht. Können vielleicht ein neues Angebot aufbauen, ein bisschen Geld verdienen und sich so retten. Und wenn die Leute dann ihre Häuser dekorieren und renovieren, naja, dann haben sie vielleicht auch mal was davon. Also konjunkturstützend. Und dann, wir sind jetzt schon bei 9, soll alles smart werden in den Städten, also bis hin zum Einkauf, bei dem man dann ohne Verkäufer selbstständig soll agieren können. Außerdem hätte man gerne mehr E-Sports und Broadcasting-Shopping-Erlebnisse. Ja, das ist ja nun, sage ich mal, nicht per se konjunkturfördernd, wenn weniger Leute Jobs haben im Verkauf. Aber China hat ja so ein Alters- und damit auch Fachkräfteproblem. Ich glaube, weniger Verkäuferinnen und Verkäufer, die dann andere Arbeiten verrichten können, ist da gar keine so schlechte Idee. Und ich glaube, deswegen wird das auch gepusht, zumal man dann gleichzeitig auch Technik pushen kann, die entgegen den bösen USA weltweit auch vertrieben werden kann. Dann, glaube ich, sehr erwartbar, grüne Technologien, grüne Standards und Zertifizierungen sind der neue heiße Scheiß. Also da ist die Richtung recht klar. Dann haben wir allgemein Gesundheit. Gesundheit ist geil, auch der neue heiße Scheiß. Vor allen Dingen Nahrungsergänzungsmittel sollen in Apotheken verstärkt angeboten werden. Mehr Vorsorgeuntersuchungen, Gesundheitsverbesserungen, ja, so ein Kram. Ich glaube, das ist jetzt nicht per se wirtschaftsfördernd, aber wenn die Leute gesünder sind, länger leben, da tragen sie auch mehr bei. Ja, vor allem hast du dann vielleicht weniger Kosten für die Gesundheitsversorgung der Leute, ne? Also das dürfte da auch eine Rolle spielen. Dann haben wir Innovation beim Dienstleistungsverkehr, also Förderung der Umgestaltung und Aufwertung von Fußgängerzonen, das ist ja auch bau- und konjunkturfördernd. Beschleunigung des Aufbaus von 15-minütigen bequemen Wohnkreisen in Städten. Ich habe keine Ahnung, was ein bequemer Wohnkreis ist. Naja, und generell die Verbesserung des städtischen und ländlichen Dienstleistungsnetzes. Also ich glaube, das mit diesen 15-minütigen bequemen Wohnkreisen rekurriert so ein bisschen auf die Idee, dass innerhalb einer Stadt, das habe ich mal woanders gelesen, wenn ich es mir so zusammenschuster, innerhalb von 15 Minuten alles Wichtige zu erreichen ist. Ja, also Apotheke, Arzt, irgendwelche Führerscheinverlängerungsgeschichten, also alles, was man so braucht. Das heißt, du setzt dich in irgendeine Bahn, fährst 15 Minuten, dann bist du da. Das ist dann so der Radius, in dem alles stattfinden soll. Muss nicht schlecht sein. Hätte ich auch gerne in unseren Städten. So, dann die Serviceindustrie soll starke Marken aufbauen und dabei vor allem traditionelle chinesische Marken stärken. Und das ist vielleicht so ein bisschen China ist geil Politik und buy Chinese oder statt buy American. Ja, ich glaube, das kann man einordnen in die Idee des Dual Circulation, wo man jetzt auch daheim irgendwie ein bisschen die Wirtschaft in Gang bringen will. Eigene Marktstärkung, aber der große Wurf ist das nicht. Das ist interessant. Der Marktzugang zur Telekommunikation, Bildung, medizinische Versorgung, Altenpflege und Gesundheit soll erleichtert werden. Also Telekommunikation kann ja schon recht viel sein, aber dass man generell die Markteintrittsbarrieren senken will, ist schon mal sehr gut. Vor allen Dingen will man dabei auf internationale Investments setzen, die dann durch irgendwelche Messen reinkommen sollen. Ob das funktioniert, aktuell sind ja alle sehr skeptisch, was China betrifft, aber grundsätzlich kann das sehr konjunkturstützend wirken, selbst wenn da nur chinesische Investoren reingehen. Ja, dann kurz, böse sind falsche Werbung, Online-Betrug und Datenlecks. Verbraucherrechte müssen gestärkt werden. Ja, das hat man schon oft gehört, sage ich mal, hat sich wenig getan in der Vergangenheit. Dann der Schluff bei Kreditinformationen muss enden, Dokumente müssen ordentlich eingereicht werden und man muss da auch Vollständigkeit und so weiter achten. Also es klingt ein bisschen so, als ob die Unternehmen endlich ihren Job machen sollen. Dann 17. sind wir jetzt schon, Dienstleistungsnormen müssen verbessert werden. Ja, also die Qualität der Dienstleistung soll wohl einem höheren Standard unterliegen. Das rekurriert alles so ein bisschen auf die gleiche Sache immer. Institutionen sollen angehalten werden, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen zu vergeben. Das fand ich sehr interessant, weil ihr erinnert euch, dass wir mal berichtet haben, die Banken in China, die tun sich ein bisschen schwer, an kleinere und mittlere Unternehmen Kredite zu vergeben, weil da ist man nicht so sicher, als wenn man das einer großen Entität gibt. Und die legen immer sehr viel Wert auf Sicherheit. Und dann meidet man da das Risiko. Und hier soll dem wohl entgegengesteuert werden. Ja, und vor allen Dingen möge es dann irgendwie Steuererleichterung geben für Leute, die sich um Kinder oder um Ältere kümmern. Das ist ein netter Anreiz. Das Ganze könnte konjunkturstützend wirken, wenn man es umsetzen kann. Also da habe ich wirklich ein großes Fragezeichen, ob man die Banken da auf Linie kriegt. Trainingsprogramme für die Serviceindustrie, die sollen neue Jobs schaffen und höhere Standards haben. So, und dann haben wir noch ein letztes. Die Datensammlung und Verwertung für den privaten Konsum soll stark verbessert werden, sodass man dann auch sieht, was der Konsument so alles treibt und wie man ihn verbessert oder wie man dann sein Leben verbessern kann, damit er noch mehr konsumiert. Das war's. Also das klingt alles sehr umfangreich. Das sind viele kleine Hebel, wo ich sagen würde, daran sollte fast jede Regierung so ihre Bürgerinnen und Bürger mal erinnern, dass man da das eine oder andere verbessern sollte. Aber ich finde es schon interessant, wie kleinkrisselig so eine chinesische Regierung da vorgeht und dann noch den Leuten sagt, die sollen ihre Häuser dekorieren. Das höre ich jetzt schon zum ersten Mal. Ja, in dem Sinne, Hanna, wollen wir einen Gesellschaftsteil?
Ich hätte was getrunken, aber es ist auch nicht unbedingt nötig, weil es jetzt nichts Berauschendes war. Und du hast nichts eingetragen.
Ich habe gar nichts eingetragen, weil ich habe ja den anderen Podcast erst vor 2-3 Tagen veröffentlicht und bin jetzt hier vom Urlaub so überrannt, dass ich nichts beizutragen habe. Machen wir dicht, oder? Mhm. Gibst du dir die Fassbrause Himbeer auf?
Sie wird nicht besser, möchte ich sagen, aber nein.
Also, ich löse. Hanna hatte Krombacher Fassbrause Himbeer getrunken und das kommentiert mit Igitt. Ich glaube, das darf ich verraten, oder?
Ja.
So, damit geht es dann ab ins Ende. Wir danken euch fürs Zuhören, www.mikroökonom.de. Da findet ihr alles Weitere, vor allen Dingen Kommentare. Da freuen wir uns immer wieder drüber. Und ansonsten bin ich jetzt zwar im Urlaub, aber wie gesagt, die eine oder andere Premium-Folge kommt noch raus. Das erfreut dann vor allen Dingen die Abonnenten und Abonnentinnen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und ich hoffe natürlich, Hanna, ihr macht mindestens eine Aufnahme in meinem Urlaub.
Ja, ne?
Ja. Also, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.